Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt sie Michael Langer und zu Gast ist diesmal der 1948 in Bad Hersfeld geborene Sinologe Hellwig Schmidt-Glinzer. Er zählt zu den bedeutendsten Sinologen unserer Zeit. In den 1980er Jahren war er Ordinarius für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft an der LMU München, später Professor an der Georg-August-Universität Göttingen und nicht zuletzt 22 Jahre lang, bis 2015, Direktor der Herzog-August-Bibliothek zu Wolfenbüttel. Heute ist er Senior Professor, wie das so schön heißt, und Direktor des China-Zentrums Tübingen. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Hellwig Schmidt-Glinzer. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Langer.
Herr Schmidt-Glinzer, die Frage, was Sinologie sei, die erscheint ziemlich einfach zu sein und man könnte auch sagen, das ist die Wissenschaft von der chinesischen Sprache und Kultur. Aber das ist noch längst keine erschöpfende Antwort und ich habe gelernt, dass man darüber sogar ganze Fachtagungen abhalten kann. Sie waren kürzlich auf einer solchen Fachtagung und von Ihnen weiß ich das, dass diese Frage im Mittelpunkt stand. Was ist Sinologie? Ist das tatsächlich so schwierig zu beantworten?
Also es hat immer wieder Versuche gegeben, das zu definieren. In China wird Sinologie als eine europäische Wissenschaft betrachtet, weil in Europa man ja China in der frühen Neuzeit thematisiert hat. Und deswegen gibt es in China auch inzwischen Gegenprogramme, die dann eine Wissenschaft vom eigenen Land oder von der chinesischen Kultur etablieren wollen, die den europäischen Blick vermeidet oder überwindet. Aber das Ganze ist natürlich deswegen auch so kompliziert, weil China selbst sehr kompliziert ist, sehr groß ist, sich aus vielen Völkern zusammensetzt. Und da gibt es auch in China selbst sehr viele verschiedene Positionen zu dem, wie man China betrachten kann. Insofern ist diese Diskussion einfach auch ein Ausdruck der bewegten Zeiten, in denen wir leben. Und manche kommen, nachdem sie lange Sinologie abgelehnt haben als Begriff, wieder auf den Begriff zurück, weil China Studies alleine auch nicht sehr viel sagt. Und dieses China Studies ja immer auch dann eine Vorstellung von China evoziert, von der auch nicht ganz klar ist, wie sieht sie eigentlich aus. Also in jedem Falle sind diese Begriffe erklärungsbedürftig und damit beschäftigen sich eben auch Sinologen.
Wie hieße das auf Chinesisch? Wie würde
also
sich das
Gurxue zum Beispiel, das ist dann die Lehre von der Nation und ihrer Identität. Also da sind eben immer auch Identitätsfragen mit verknüpft. Und diese Identitätsfragen werden heute besonders heftig in China wieder thematisiert. Und manche nehmen das auch wahr als eine Art von Gleichschaltung. Aber man muss sehen, dass es in diesem großen Land natürlich auch viele andere Töne gibt.
Ist es Europäern bewusst, dass Sinologie eine europäische Wissenschaft ist?
Ja, meistens nicht so sehr. Auch die Sinologen selber sind sich dessen nicht immer bewusst. Aber die methodisch reflektiv und reflektiert arbeiten, denen ist das schon bewusst. Insofern hat es auch in Europa diese Unterscheidung gegeben und manche haben gesagt, wir wollen nicht mehr Sinologie machen, sondern wir sind jetzt Modern China Studies Vertreter oder betrachten China als Kunsthistoriker oder als Politikwissenschaftler oder. Aber der Begriff der Sinologie hat in seiner opaken Weise doch auch gewisse Vorzüge und deswegen habe ich gar kein Problem damit, mich als Sinologe zu bezeichnen.
Würden Sie uns noch, bevor wir auf die komplizierte Lage, was China als Land und als Kulturraum betrifft, zu sprechen kommen, noch teilhaben lassen an einigen Ergebnissen dieser Tagung zur Frage, was Sinologie sei?
Also Ergebnisse gibt es nicht wirklich, sondern es ist eher ein Gespräch begonnen worden, an dem auch Vertreter aus Taiwan, aus Amerika, auch aus Europa dabei waren und an dem wir eigentlich eher diese Offenheit der Frage aufgeworfen haben. Und eine starke Tendenz ist doch die, dass China als Teil der Menschheit auch ein Gegenstand der Reflexion der Menschheit sein kann. Das heißt, eine Beschäftigung mit China, mit dem historischen, auch dem heutigen China, ist nicht nur den Chinesen vorbehalten, sondern die dürfen auch andere betreiben. Und insofern sind wir schon in einer globalen Situation. Trotzdem bedeutet das natürlich, dass es Nähen und Distanzen gibt und in gewisser Hinsicht sind natürlich Chinesen eher aufgefordert, über ihr Land zu sprechen und zu reflektieren, als dass Leute außerhalb Chinas sind. Aber natürlich lässt es sich nicht vermeiden und es ist ja auch ein großer Vorteil, dass wir miteinander über die jeweiligen Situationen und die jeweiligen Kulturtraditionen sprechen.
In welcher Sprache dann? In der Lingua Franca unserer Zeit, dem Englischen?
Die Tagung, die Sie ansprechen, das war Englisch, aber auch Chinesisch.
Was Ihnen keine Probleme bereitet.
Na gut, aber ich spreche dann eher Englisch, aber auch die Chinesen müssen ihr Chinesisch gelegentlich untereinander abgleichen, weil auch das Chinesische nicht immer miteinander gleich ist.
Ja, schön, dass Sie das erwähnen. Wollte ich ohnehin fragen, ob das stimmt, dass man immer mindestens zwei Dolmetscher braucht, wenn man in den chinesischen Sprachen sich verständigen will.
Ja. Zwei ist noch zu sehr niedrig gegriffen, denn also in Kanton zum Beispiel können Sie sich als Nordchinese gar nicht wirklich verständigen. Also die Sprachenvielfalt in China ist sehr groß. Natürlich gibt es heute so eine Art Lingua Franca, den nordchinesischen Dialekt oder die Hochsprache, wie man es auch nennt. Aber die chinesische Sprache selber hat sehr viele Klüfte und die Verständigung unter Chinesen ist auch nicht immer einfach und manchmal hilft es denen, wenn sie dann zu einer dritten Sprache wechseln?
Könnten Sie das noch ein bisschen erläutern, uns erklären? Weil ich bin mir sicher, dass das die wenigsten unter uns wissen und sich dessen bewusst waren.
Naja, gerade wenn es um Fragen der politischen Philosophie, der Vorstellung von Demokratie und so weiter gibt, da gibt es eben sehr viele offene Enden in der Diskussion in China in den letzten 150 Jahren. Darüber verständigen sich auch Chinesen untereinander, die aber oft so verschiedene intellektuelle Traditionen beerben, dass sie oft selber auch dann wieder aneinander leicht vorbeireden. Und da ist es dann manchmal ganz gut, auch einen dritten Blick einzufügen.
Wie viele Sprachen sind es denn, mit denen Sie es da zu tun haben?
Also ich selber habe nur die nordchinesische Hochsprache, das Mandarin gelernt und ich kann keine Dialekte sprechen. Ich weiß aber von unterschiedlichen Ausspracheformen in verschiedenen Regionen und auch von richtigen Dialektunterschieden. Und es gibt einen Kollegen, der darauf beharrt, dass eigentlich schon im Nachbardorf in China man den vom anderen Dorf nicht wirklich versteht. Also diese Diversität ist in China sehr groß und das hat auch mit dazu geführt, dass man die Schriftzeichen nicht aufgegeben hat, sondern bei gesprochenen Texten im Fernsehen beispielsweise die Schriftzeichen immer mitlaufen, damit man immer lesen kann, was der andere spricht.
Ach tatsächlich, man braucht sozusagen Untertitel.
Ja.
Und hierzulande, wir sind immer geneigt, von China zu reden, als wäre es ein Land. Jetzt haben wir schon gehört, es gibt verschiedene Sprachen und es ist ja ein Vielvölkerstaat. Man müsste es eher sehen wie einen ganzen Kontinent, wie Europa, mit vielen Ländern, vielen Kulturen, vielen Völkern.
Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite gibt es eben eine lange Tradition in China, dieses Europa des Ostens, wie es Gottfried Wilhelm Leibniz mal bezeichnet hat, dieses Europa des Ostens doch zu integrieren. Also durch den Kaiserkanal zum Beispiel, der das in der Kaiserzeit dann bis nach Peking gezogen wurde, um auch die Nahrungsmittelversorgung im Norden zu gewährleisten. Und durch viele andere Maßnahmen ist dieses Land, auch wenn es immer wieder dazu tendierte, auseinanderzubrechen, miteinander verknüpft. Und in der Gegenwart ist das natürlich auch durch diese Schnellbahnen beispielsweise eine weitere Verknüpfungsgeschwindigkeit eingezogen, sodass dieses Land auf Integration hinläuft, gegen die es natürlich Widerstände gibt. Und wegen dieser langen Tradition der Großreichsbildung sozusagen hat es gewisse einen anderen Vorlauf, als das in Europa der Fall ist. Wir haben Schwierigkeiten, uns vorzustellen, dass man in Stockholm in den Zug einsteigt und in Rom aussteigt. Aber eigentlich wäre das ja auch möglich.
Integration bedeutet aber nicht Vereinheitlichung.
Eigentlich nicht, aber in der heutigen Zeit, wo die politische Elite in China sich auch gelegentlich unsicher fühlt, gibt es Tendenzen zu einer Vereinheitlichung, zur Überwachung, zur Kontrolle, zur Propagierung bestimmter Werte, also zu einem Sinisierungsprozess, alle sollen Chinesen werden. Auch die Tibeter, von denen wird gesagt, das sind doch eigentlich auch Staatsbürger der Volksrepublik China, auch wenn sie in einem Sondergebiet leben. Diese Tendenz ist im Augenblick sehr stark und hat auch problematische Folgen, ruft auch Widerstände hervor. Und ich glaube, dass auf lange Sicht eine wirkliche Uniformierung dieses Riesenreiches genauso wenig möglich sein wird, wie es in Europa möglich sein würde.
Und bei der Verwendung dieser Begriffe müsste man auf die Zwischentöne achten.
Genau. Und vielleicht auch selbstbewusster sein, obwohl Selbstbewusstsein ja gerade eines der Werte, der sozialistischen Zentralwerte sein soll. Aber dieses Selbstbewusstsein, was die Kommunistische Partei propagiert, ist mehr so eine Art von eingebildet sein, möchte ich sagen, und nicht wirklich ein gelassenes Selbstbewusstsein. Und das führt im Augenblick auch dazu, dass es international zu manchen Konflikten kommt.
Herr Schmidt-Glinzer, womöglich passt ja Ihr erster Musikwunsch ganz gut, trägt den Titel »In der Fremde«. Und das ist aus Robert Schumanns Liederkreis. Und Sie haben sich eine Aufnahme mit Jesse Norman gewünscht. Und vielleicht sagen Sie uns hinterher was dazu. Wir hören Jesse Norman begleitet am Klavier von Irvin Gage. In der Fremde aus Robert Schumanns Liederkreis. Josef von Eichendorff war der Dichter und gesungen hat Jesse Norman, begleitet von Irvin Gage, auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk, Hellwig Schmidt-Glinzer. Möchten Sie noch was dazu sagen?
Ja, dieses Lied habe ich ausgesucht für diese Sendung. Da war Jesse Norman noch nicht gestorben. Sie ist kurz nachher gestorben, umso wichtiger ist mir dieses Lied und das Thema und dieses Eichendorff-Gedicht, das hat natürlich ganz enge Bezüge auch zu vielen lyrischen Traditionen in China selbst, wo gerade in der Literatenbeamtenschicht, die ja immer von Ort zu Ort ihren Dienstort wechselten, das Gefühl von der Heimat entfernt sein zu müssen und wenn man zurückkommt, ist man ein Fremder. Dieses ist immer wieder thematisiert worden und das ist einfach für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Und Jesse Norman als Stimme hat mich in den 70er Jahren so eingefangen, dass ich eigentlich sie immer wieder gerne höre.
Wie fremd ist Ihnen China noch heute?
Vielleicht wird einem China sogar, je mehr man sich damit beschäftigt, fremder, weil man immer auch, und da gibt es sehr viele Aspekte und ich will nur einen herausgreifen, gerade wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt hat, merkt man auch, dass sie in der Vergangenheit sehr viele Facetten hat, die zum Beispiel in der Gegenwart ja oft auch vergessen sind. Also es ist mir sogar schon vorgekommen, dass mich Chinesen gefragt haben, weil ich mich so lange mit China beschäftigt habe, was ich denn glaube, was an der chinesischen Kultur bewahrenswert ist. Und da war ich ganz perplex. Aber so gesehen gibt es immer mehr Fragen als Antworten. Und die andere Seite ist aber die, dass ich, und das war meine Ausgangslage zur Beschäftigung mit China, ich war immer der Meinung, Europa ist nicht die Welt und in anderen Teilen der Welt leben auch Menschen und mit denen will ich mich beschäftigen. Das war der Hauptimpuls, der Ausgangsimpuls. Und insofern gibt es natürlich auch Chinesen, die mir sympathischer und welche, die mir unsympathischer sind. Aber ich habe eben doch letztlich diese Grundannahme, dass wir als Menschen alle diese Welt teilen müssen. Und deswegen freue ich mich auch, wenn es in China aufwärts geht.
Der Außenblick, das ist doch toll, wenn Chinesen Sie um Ihre Sicht der Dinge bitten. Das ist ja, das würde man sich ja hierzulande manchmal auch wünschen, dass man...
Man kann das auch so deuten, dass vielleicht junge Chinesen auch unsicher sind, was denn das Chinesische eigentlich ist. Solche Unsicherheiten haben vielleicht bei uns die Menschen auch, aber vielleicht thematisieren sie das gar nicht. Und darin liegt vielleicht auch ein Unterschied. Und wenn bei uns das Deutsche zum Beispiel als Deutschsein thematisiert wird, kriegt es oft so eine komische Wendung, von der wir uns dann auch lieber fernhalten. Aber so ein Eichendorff liest, ist eben deutsche Literatur. Und ich finde, dass das zu uns gehört und dass darüber auch kulturgrenzenübergreifend man miteinander ins Gespräch kommen kann. Und das ist ganz spannend, wenn dann ich mit einem Chinesen über bestimmte Hölderlin-Sätze sprechen kann. Und wir verstehen die vielleicht verschieden, aber wir können uns dann wechselseitig erklären.
Sie haben kürzlich einen interessanten Essay veröffentlicht und der trägt den Titel »Chinas leere Mitte«. Man spricht immer vom Reich der Mitte und jetzt kommen Sie und sprechen von der leeren Mitte.
Ja, angeregt wurde das durch eine Reportage, einen Bericht aus China eines Journalisten, der sagt, der Tiananmen-Platz ist so leer. Und dann habe ich dieses aufgerufen und bin dem weiter nachgegangen. Natürlich gibt es diese leere Mitte als Begriff schon bei den frühen Daoisten, die davon reden, dass das Rad, die Narbe des Rades ist gewissermaßen leer und das Rad dreht sich um diese Mitte und diese Mitte ist leer. Das hat eine alte philosophische Tradition in China, aber es gibt auch in der Realität dann dieses Fehlen der Mitte zum Beispiel daran erkennbar, dass zum Beispiel China nicht immer dieselbe Hauptstadt hatte. Und dass bis vor nicht lange auch immer diskutiert wurde, soll nicht Nanjing die Hauptstadt sein oder Peking. Peking ist ja eigentlich eine Wüstenstadt. Und auch in der Geschichte hat es Hauptstadtverlegungen gegeben. Und insofern ist China eher ein etwas Zusammengesetztes. Und in dem Zusammengesetztsein hat es seine Identität. Und dieses Zusammengesetztsein ist in gewisser Weise etwas Leeres, ein Vakuum, wenn man so will. Und das erklärt meines Erachtens sehr viel von dem, was man sonst an China nicht versteht. Dass es gewissermaßen diese leere Mitte dadurch zu überwinden trachtet, dass es dann doch wieder zu Uniformitäten neigt oder sich in den Provinzen immer redupliziert sozusagen, aber und so eine Art von Gleichmäßigkeitsstruktur auszubilden, versucht es aber letztlich dann doch nicht schafft, weil die regionalen Unterschiede eben doch so groß sind. Und diese leere Mitte ist natürlich auch ein Thema für die Modernisierung. Und ich glaube, und das ist eben eine der Thesen, dass möglicherweise, weil China gar keine Mitte hat, es dieses Vakuum, diese Leerheit kompensieren muss durch Kreativität und durch Offenheit. Und darin liegt eine Chance. Und das auszufalten, würde vielleicht zu weit führen. Aber ich glaube, dass das doch ein gewisser Gegensatz ist zu uns im Westen, die wir im Verlust der Mitte gewissermaßen einen Verlust sehen und gewissermaßen Haltlosigkeit damit verbinden. Und ich glaube, dass sozusagen Mittellosigkeit nicht Haltlosigkeit bedeuten muss.
Sie können das gerne noch ein bisschen ausführen, aber das deutet doch auch auf Spannungen, politische Spannungen hin, wenn die Macht zentralisiert ist.
Aber selbst die Kommunistische Partei heute, die das zentralisiert durch die zentrale Militärkommission alles an eine Narbe zu binden versucht, ist doch die Politik, dass die Regionen miteinander konkurrieren, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten, Entwicklungsgeschwindigkeiten gibt und daraus entstehen auch Dynamiken, die insgesamt positiv wirken können. Und deswegen glaube ich eben, ist diese Leerheit eine Chance, aber sie ist zugleich natürlich auch für uns eine Mahnung, gelegentlich mal darüber nachzudenken, haben wir eine Mitte oder brauchen wir eine Mitte oder sollten wir uns auch nicht besser so organisieren ohne Mitte? Die Diskussion über Brüssel und Europa will ich hier nur aufrufen. Europa braucht eigentlich gar keine Mitte und es wäre besser, es hätte die nicht, wäre jedenfalls mein Vorschlag.
In China gibt es aber die Tendenzen zu totalitären Strukturen. Also die, wenn keine Mitte da ist und an den Rändern in den Regionen dann die Freiheitsbestrebungen stärker. Ja, Sie nicken schon, Sie dürfen mir ins Wort fallen, bitte.
Nein, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Wir sehen das ja auch an verschiedenen Enden in Xinjiang, in Ost-Turkestan, in Tibet, in Hongkong, überall. Und das ist in China auch sehr präsent. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, wenn es nicht Bedrohungen von außen gäbe, könnte China sehr viel entspannter sein. Also das ist eben natürlich auch ein Tatbestand, dass China sich nicht sicher sein kann, ob es nicht von außen angeknabbert wird. Immerhin liegt es noch nicht so lange zurück, dass Japan China zu einer Großkolonie machen wollte und davor Frankreich, England, Deutschland und so weiter.
Wir erinnern uns an die Hunnenrede.
Ja, das ist gerade mal gut 100 Jahre her. Und so ist natürlich dieses neue Erwachsensein-Wollen Chinas im globalen Mächtespiel auch hat etwas von Präpotenz. So wird es auch dargestellt. Ich selber teile aber nicht die gelegentlich geäußerte Angst vor China. Die Angst, die ich vielleicht teile, ist, dass im Modernisierungsprozess wir nun auch jeden Irrsinn mitmachen, der als Innovation gefeiert wird und uns am Ende selber vollkommen abhängig machen von Überwachung und Kontrolle, wenn wir keine Landkarten mehr kaufen können, weil wir ja das Navi haben und am Ende das Navi unsere Bewegungsrichtungen bestimmt.
Jetzt höre ich schon den Bibliothekar sprechen. Wir müssen dieses Thema auf den zweiten Teil unserer heutigen Zwischentöne verschieben. Nach den Nachrichten können wir unser Gespräch fortsetzen. Und ein Wort noch, ist das in China präsent, Hunnenrede? Weil Sie sagen es gerade mal 100 Jahre her, hier bei uns interessiert das ja kaum noch jemanden.
Also die Hunnenrede.
Ob und dass einen ein Chinese nie mehr scheel anschaue.
Ja. Natürlich bei Kennern ist das bekannt, aber allgemein ist das sozusagen in der Vergangenheit versagt. Die Konflikte mit Japan sind sehr viel präsenter, flammen auch gelegentlich hoch, weil das natürlich auch das Referenzland ist, das Nachbarland, was früher sich modernisierte und eben ja mit Millionen von Soldaten China besetzt hatte in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Herr Schmidt-Glinzer, Wir wollen wenigstens noch ein paar Takte hören aus einem der späten Streichquartette von Ludwig van Beethoven. Sie haben sich das Melos-Quartett gewünscht und wir hören aus Opus 131 in Cis-Moll das Adagio quasi un poco andante und vielleicht noch ein bisschen was vom Allegro. Wenn Sie noch was dazu sagen wollen, dann bitte kurz.
Naja, ich habe selber Streichquartett gespielt, die Späten weniger als frühere und mehr Haydn als Beethoven, aber doch ist das Streichquartettspielen mir so ins Leben eingedrungen, dass ich das für die gewissermaßen perfekte Lebensform halte. Und insofern sind diese Beethoven-Quartette, weil ich sie auch so viel gehört habe, mir gar nicht mehr fremd, während man, als sie zum ersten Mal aufgeführt wurde, sie ja als ja, sehr befremdlich empfunden wurden. Aber für mich ist es pure Freude.
Welch ein Auftakt zum zweiten Teil unserer heutigen Zwischentöne, weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon und zu Gast ist der Sinologe Hellwig Schmidt-Glinzer, der sich diese Musik von Bach gewünscht hat und bei Thomas Bernhard heißt es Casals in dem schönen Theaterstück, dessen Titel mir jetzt nicht einfällt, wo der Musiker immer das Kolophonium sucht. Also wir hörten Pablo Casals mit, ja, man muss, glaube ich, nicht sagen, kennt jeder. Aber wir wissen nicht, warum Sie sich das ausgesucht haben, Herr Schmidt-Glinzer.
Naja, weil das wunderbare Musik ist und auch, weil ich mit jungen Jahren Cello begonnen habe zu spielen und mich das Cello eigentlich das ganze Leben begleitet hat. Es ist auch meiner Mutter zu danken, die das so ein bisschen forciert hat. Aber der Wunsch war, weil eine Freundin meiner Schwester Cello spielte und irgendwie hat mir das so imponiert und habe gesagt, das möchte ich spielen und nicht Klavier, womit ich immer Schwierigkeiten hatte. Und da habe ich dann das Cello als meinen Partner sozusagen entdeckt oder Partnerin und das war für mich schon sehr wichtig. Und ich konnte es nicht überall hin mitnehmen. Man kann mit einem Cello nicht leicht nach China reisen, aber es hat mich dann doch bis heute begleitet.
Sie spielen noch?
Seltener in den letzten 2-3 Jahren, aber ich habe in Wolfenbüttel am Ende gar keine Scheu gehabt, auch tagsüber in meinem Direktorzimmer Cello zu spielen.
Und dann ging ein Raunen bei den Mitarbeitern.
Ich glaube, das hat niemanden gestört. Wie das kommentiert wurde, hat mich auch nicht wirklich interessiert.
Und Sie haben ja vorhin schon vom großen Vergnügen gesprochen, Streichquartette zu spielen. Da kommen wir gleich drauf. Aber Ihre Mutter hatte so großen Anteil. Warum wollte die, dass Musik in ihrem Leben eine Rolle spielt?
Naja, weil sie selber das betrieb und weil für sie Musik irgendwie ja doch im Zentrum des Lebens steht.
War Musikerin?
Naja, sie hat Orgel gespielt und Chöre geleitet, aber sie war eigentlich sehr früh Mutter geworden und hat 7 Kinder zur Welt gebracht. Und also insofern, das ist schon, war nicht immer einfach, aber denn bei so einem Instrument zu bleiben, ist ja auch manchmal eine Anstrengung, weil man natürlich auch Tiefen hat. Und insofern, hast du heute schon Cello geübt, ist so eine der Fragen, die mich in meiner Jugend immer wieder begleitet hat. Und irgendwann brauchte sie das dann natürlich nicht mehr zu fragen.
Sie hätten auch Ja-Ja sagen können. Und mit 6 Geschwistern hatten Sie ja genügend Gelegenheit, unterzutauchen.
Ja, auch.
Wie sind Sie aufgewachsen? 1948 in Bad Hersfeld geboren, ich habe es eingangs erwähnt. Verraten Sie uns ein bisschen mehr.
Naja, das ist ganz leicht erzählt. Wir waren sehr schnell dann 4 Kinder und ich bin der 3. Und nach Kriegszeit in einer sehr beengten Verhältnissen. Mein Vater war Arzt, aber bis er eine Praxis aufbauen konnte, das dauerte. Und so habe ich im Grunde diese Nachkriegszeit sehr intensiv erlebt. Und dann in einer hessischen Kleinstadt, hat mich geprägt. Aber ich bin dann auch davon weit weggegangen. Aber das ist natürlich die ersten 19 Jahre meines Lebens mein zentrales Erlebnisfeld gewesen.
Und Literatur hat auch eine Rolle gespielt.
Literatur sehr stark, dann irgendwann auch Thomas Mann und Gottfried Benn. Aber dann war ja irgendwie auch die Frage, wo richte ich mich aus? Mein Großvater, nachdem ich den Vornamen habe, war Pfarrer. Der wollte, dass ich Pfarrer werde, das wollte ich auch werden. Deswegen habe ich Hebräisch am Gymnasium gemacht, auch eine Prüfung gemacht. Aber dann hat sich das eben alles anders gewendet und ich bin 1967 dann sozusagen Knall auf Fall, nachdem ich aus Griechenland kam, wo ich fast alleine war, weil da gerade die Junta die Macht übernommen hatte und alle Touristen weggeblieben waren, so ungefähr. Und ich da als Rucksacktourist mehrere Wochen durch Griechenland gefahren bin. Dann habe ich irgendwie gedacht, na, irgendwas außerhalb Europas. Und dann wurde es fast zufällig China. Denn Japan, das gab es irgendwie nicht in Marburg und Göttingen, aber in Göttingen gab es ein sinologisches Seminar. Und dann habe ich in Göttingen mich eingeschrieben. Und als ich merkte, dass man woanders das noch besser studieren kann, bin ich im 2. Semester dann nach München gegangen. Und da bin ich ja dann auch lange geblieben und später dann ja auch als Ordinarius wieder zurückgekehrt.
Könnte man Sie als 68er bezeichnen?
Nein, nicht wirklich. Ich glaube, dieses Duzen fing 67 an, auch in Göttingen. Ich habe natürlich diese Notstandsgesetzgebungsgeschichten und die Demonstrationen dagegen nicht nur mitbekommen, sondern ich habe auch dagegen demonstriert. Ich finde heute das immer noch eine sehr problematische Geschichte, die damals passiert ist. Aber natürlich wurde ich damit auch politisch sozialisiert in dieser Zeit. Aber ein 68er in dem Sinne bin ich auch schon allein deswegen nicht gewesen, weil so eine ganz kleine Erfahrung, wenn ich gelegentlich mal mich melden wollte und wollte auch was sagen, dann waren die Rednerpulte immer schon von irgendwelchen Grüppchen besetzt, die da so eine Oligarchie entwickelten. Und insofern bin ich nie zum Sprechen gekommen in diesen Milieus. Und deswegen bezeichne ich mich auch nicht als 68er, weil ich nur da letztlich Zuhörer war. Aber natürlich hat mich die Zeit geprägt. Aber ein 68er in dem Sinne bin ich dann doch nicht geworden.
Weil vor lauter Funktionären die Diskussion hinten runterfiel.
Genau. Das war in München, da gab es einige, die immer das Wort führten und das war mir dann schon sehr früh auch verdächtig.
Aber Sinologie und Mao spielt ja dann eine
Mao
Rolle.
Mao spielt da gar keine Rolle für mich, sondern ich habe mich für die altchinesischen Logiker interessiert und habe das alte China entdeckt, habe natürlich auch moderne Sprache gelernt, aber es hat mich dann in China neben den Philosophen auch der Buddhismus interessiert. Und da bin ich dann auf eine Seite Chinas gekommen, die damals sehr wenig beachtet wurde, die aber wichtig war, nämlich dass China über Jahrhunderte ein buddhistisches Land war und dass der Buddhismus ein Teil der chinesischen Geistigkeit geworden ist. Das wird auch heute von allen so gesehen und das hat mich dann lange beschäftigt.
Aber was hat es dann mit Lao Tse auf sich, mit Konfuzius?
Naja, das war gewissermaßen die Grundfärbung. Aber dann kam nach unserer Zeitrechnung schon nach Christi Geburt der Buddhismus nach China und die Eliten in China interessierten sich für solche geistigen Strömungen. Und zum Teil ist das, was dann zum Daoismus wurde, zu daoistischer Religion, zu daoistischer Philosophie sehr stark auch gewissermaßen zum zweiten Mal erst durch den Einfluss des Buddhismus aus der Taufe gehoben worden. Natürlich sind die Texte von Zhuangzi und Laozi sehr viel älter, aber die Neudurchdringung dieser Texte geschah dann im 3., 4. Jahrhundert nach Christus und das war diese Zeit, wo der Buddhismus auch eine große Rolle spielte und diese Zeit ist hochspannend, da bildet sich das heraus, was wir als klassische chinesische Literatur kennen, die Lyrik auch die Musik, dann kommt das Theater in China auf, also das ist im Grunde, wenn man so will, die zweite Geburtsstätte des kulturellen China. Und das hat mich lange beschäftigt und Sie merken schon, dass ich da immer noch für brenne.
Ja, das merkt man, dass Sie dafür brennen und das erlaubt mir noch eine Frage zu stellen zu den alten Logikern in China. Also ich denke an Aristoteles, mir würde kein alter Logiker aus China einfallen.
Naja, das hat natürlich die Chinesen im frühen 20. Jahrhundert auch interessiert, weil sie sich gefragt haben, hatten wir schon sowas wie Aristoteles, hatten wir den Syllogismus nicht auch in China? Und da gab es dann die These, dass eigentlich die Chinesen auch schon Logiker gehabt hätten. Darüber ist aber bis heute nicht wirklich Frieden geschlossen worden, ob das wirklich so ist oder nicht. Aber in China wurde über die Sprache nachgedacht. In den Jahrhunderten nach Konfuzius, das wurde thematisiert. Und auch Konfuzius selber, aber auch in der Folge, haben darüber nachgedacht, ob die Sprache die Wirklichkeit abbildet, dass man die richtigen Begriffe verwendet. Und auch die Frage einer Kommunikation und auch des Dialogs und auch der wechselseitigen Verständigung wurde früh thematisiert. Und das ist zum Teil aus der damals schon bestehenden Vielfalt erwachsen, ist aber auch ein Zeichen einer hohen Geistigkeit im frühen China. Und das wurde dann natürlich noch multipliziert mit den weiteren Entwicklungen, bei denen dann der Buddhismus ja auch eine Rolle gespielt hat.
Hätten Sie einen Namen für uns? Von einem der Logiker Chinas?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe, Gongsun Lungzi zum Beispiel. Und dann gibt es auch bei Zhuangzi Kapitel, die diese Thematik aufgreifen. Also sodass wir da verschiedene auch Fragmente haben. Aber es ist eher eine Thematik, die in dieser Form dann im 20. Jahrhundert neu beleuchtet wurde, weil China auch selber solche Traditionen bei sich suchte. Und ich habe das dann aber irgendwann hinter mir gelassen, weil es doch zum Teil spekulativ ist, weil die Textüberlieferungen unsicher sind und so weiter, sodass ich dieses Feld anderen überlassen habe. Aber eine Bibliografie der altchinesischen Logiker habe ich erstellt, die auch zitiert wurde im internationalen Feld. Aber ich habe dieses dann verlassen und mich hat mehr interessiert dann, wie man in China Meinungsverschiedenheiten ausgetragen hat, und zwar am Beispiel dieser Frage zum Beispiel, ob die Seele sterblich ist oder unsterblich. Das war im Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung mit dem Buddhismus. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und im Grunde sind die heutigen ideologischen Debatten immer noch in ähnlicher Weise gestrickt wie vor 1500 Jahren. Und das ist ein sehr wichtiges Feld auch zum Verständnis der chinesischen Geistigkeit und der geistigen Tiefenstrukturen, auch der oftmals in der Oberfläche sehr holzschnittartig sich darstellenden Politik.
Ob das in Europa noch eine Frage ist, die man sich wirklich stellt, ob die Seele sterblich oder unsterblich sei, lasse ich mal dahingestellt sein. Und bevor ich jetzt auch noch eine Frage nach dem Einfluss der Jesuiten und Dominikaner im interkulturellen Austausch mit dem Reich der Mitte, das gar keine Mitte hat, wie wir vorhin gehört haben, stelle, kommen wir zu einer Musik, die das Ganze auf ihre Art lösen wird. Sie haben sich einen Ausschnitt aus der Matthäus-Passion gewünscht. Es ist die Staatskapelle Dresden, die wir hier hören, unter der Leitung von Peter Schreier. Und die Arie »Mach dich mein Herze rein« wird gesungen von Robert Holl. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Robert Holl sang »Mach dich mein Herze rein« aus Bachs Matthäus-Passion. Begleitet von der Staatskapelle Dresden wurde er unter der Leitung von Peter Schreier. Und all das zu Ihrem Vergnügen und auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes, des Sinologen Hellwig Schmidt-Glinzer.
Naja, die Matthäus-Passion begleitet mich jedes Jahr, insbesondere in der Passionszeit. Und einzelne Stücke darin sind auch in meiner Lebensgeschichte enger verankert. Und es ist eine wunderbare Musik. Und jetzt habe ich sie schon zweimal getanzt gesehen von der Kompanie von John Neumeier in Hamburg im Ballett. Und das ist noch eine ganz grandiose zusätzliche Erfahrung. Und je nachdem, auf welchem Platz man sitzt, sieht man es dann auch noch ganz anders. Das ist zu einer Konserve, wird das getanzt, aber ganz toll. Die letzten beiden Karfreitage habe ich mit meiner Frau da verbracht.
Und hört man dann die Musik auch anders? Oder entdeckt man da Sachen darin, die einem vorher nicht auffielen?
Das weniger, sondern es wird gewissermaßen noch eine, ist so ungefähr so, wie wenn Sie dann den Himmel aufmachen irgendwie. Also Sie haben noch so ein Firmament dazu. Diese Bewegung, diese Inszenierung, das ist diese Körperlichkeit, das ist noch eine Intensivierung. Ich glaube, dass man es dann noch öfter hören und gleichzeitig sehen muss, um dann noch genauer zu verstehen, was in dem Tanz umgesetzt wird oder was John Neumeier da vielleicht anders gehört hat als man selbst. Also das ist einfach eine Musik, die kann man immer wieder hören.
Herr Schmidt-Glinzer, wir müssen auf ein wichtiges Kapitel Ihres Lebens zu sprechen kommen, nämlich auf die Zeit in Wolfenbüttel, auf Ihre Zeit als Direktor dieser grandiosen Bibliothek, der Herzog-August-Bibliothek. 22 Jahre lang sind Sie dort vorgestanden und haben ein großartiges Erbe weitergeführt. Von Leibniz, Lessing angefangen, Jetzt machen wir einen großen Sprung ins 20. Jahrhundert. Paul Raabe war, glaube ich, Ihr Vorgänger, stimmt das?
Ja.
Und das hat Sie in neue Sphären geführt, aber auch etwas von der Sinologie entfernt, vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob ich falsch oder richtig liege.
Naja, Sie liegen falsch und richtig zugleich. Zunächst mal, ich bin so ein bisschen, mit 4 Kindern dann nach Wolfenbüttel in die kleine Stadt. Das war auch ein Grund übrigens und übernahm das Direktorat und hatte dann nun plötzlich Direktor zu sein. Und dann merkte ich, dass ich auch eine neue Struktur für diese Institution finden muss, weil bis dahin gab es neben dem Direktor einen Scholar in Residence. Das war Walter Killy zum Beispiel gewesen und Paul Raabe. Und Walter Killy, die waren oft nicht einer Meinung. Und nun wollte man, dass eine Figur das Ganze leitet, Bibliothek und Forschung. Das war am Anfang ein bisschen holprig, weil nicht alle das gleich verstanden. Aber ich glaube, ich habe das gut gemeistert und die 22 Jahre können sich sehen lassen. Und es war eine intensive, glückliche, manchmal anstrengende Zeit, wobei natürlich diese Bibliothek, da brauche ich gar nicht viel zu sagen, das ist einfach ein Schatzhaus. Und
Evangeliar.
Ja, alles das. Und dann aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das war mir schon auch wichtig. Und so eine Bibliothek funktioniert und lebt nur, wenn sie auch betrieben wird. Und zum Betrieb einer Bibliothek, die auch gelesen werden soll, brauchen sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist Menschen. Und diese Zusammenarbeit mit diesen Menschen war für mich etwas ganz Wichtiges. Und ohne die wäre das auch nicht gegangen. Aber insofern war das sozial gesehen meine größte Zeit, weil ich einfach mit so vielen Menschen zusammenarbeiten konnte.
Aber wer glücklich und virtuos Streichquartette spielt, der ist ein Teamplayer.
Ja, offenbar ist mir das weitgehend gelungen. Aber natürlich als Direktor haben Sie auch die große Chance, dass Sie, wenn es dann darum geht, ob die Kacheln nun grau oder hellgrau oder blau sein sollen, dann einfach entscheiden können. Und das ist auch was Tolles, wenn man entscheiden kann und wenn man etwas voranbringen kann.
Und nicht nachfragen muss. Der Punkt ist wichtig, den Sie angesprochen haben, der Forschungsbibliothek. Vielleicht könnten Sie das noch ein bisschen erläutern.
Naja, die Herzog-August-Bibliothek ist insbesondere stark durch ihre Handschriften und die Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts und ist natürlich weiter danach auch Bibliothek gewesen, aber insbesondere für alles das, was man über die frühe Neuzeit, über die Zeit vor und nach der Reformation, die Renaissance, die Barockzeit und auch die frühe Aufklärung, alles, was man da wissen will, das kann man da erforschen. Und hat dort Literatur. Und nun kam in meiner Zeit dann eben noch dazu, dass die Katalogisierung übergreifend wurde. Wir haben auch die Bestände in anderen Bibliotheken wurden katalogisiert, digitalisiert. Und so steht dann einem Forscher in diesen Bibliotheken nicht nur der Bestand vor Ort zur Verfügung, sondern potenziell natürlich auch das, was woanders ist. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten, neue Fragestellungen. Und das zu organisieren, auch dann in einem Forschungsverbund, den wir dann etablierten, Marbach, Weimar, Wolfenbüttel, das war natürlich schon auch spannend. Und das bedeutete, dass von so einer Institution auch Impulse in die Wissenschaft wieder gingen. In eine Wissenschaft, die zum Teil ja damit beschäftigt war, in den Universitäten Bachelor-Master-Studiengänge zu organisieren. Und insofern wurde diese Bibliothek auch zu einem Fixpunkt für die kulturgeistwissenschaftliche Forschung. Und sie, was mir immer klar war, dass wenn wir in Europa weiterkommen wollen, dann können wir das nur, wenn wir uns der Tatsache bewusst sind, dass wir eine lange gemeinsame Vorgeschichte haben. Und manchmal würde uns heute sicher auch der Blick ins 16. und 17. Jahrhundert helfen. Und deswegen war mir das dann ganz wichtig. Aber ich bin dabei immer auch Sinologe geblieben, weil ich natürlich dieses Feuer, was ich mal gefangen hatte, nicht erlöschen lassen wollte. Und es war auch nicht auszulöschen. Und so habe ich dann in Wolfenbüttel auch in den Abendstunden manche Bücher geschrieben, die heute noch verkauft werden und die immer wieder nach China führen.
Geschichte des alten China zum Beispiel.
Genau.
Sehr empfehlenswert.
Und das neue China, was gerade in einer neuen Auflage erscheinen wird, weil natürlich sich sehr viel verändert hat. Das sind diese Bücher in der Reihe C.H. Beck Wissen und auch andere Dinge. Also ich bin von China nie losgekommen, aber habe natürlich doch einen anderen Blick auch entwickelt und bin gewissermaßen, wenn man das so mal gespreizt formulieren darf, ein Wanderer zwischen zwei Welten geblieben.
Die Bibliothek als kulturelles Gedächtnis, das ist nicht nur ein Thema, das, wie ich finde, immer wichtiger wird. Es ist auch der Titel eines Buches über Ihre Zeit in Wolfenbüttel und was dort alles geschah an Umbrüchen in der Herzog-August-Bibliothek unter Ihrer Leitung. Und wir kommen nicht umhin, das Stichwort Digitalisierung in diesem Zusammenhang aufzugreifen. Das spielte unter Ihrer Leitung eine Rolle. Und heutzutage gibt es ja Stimmen, die die Digitalisierung absolut favorisieren und eigentlich das gedruckte Wort als sekundäres Überbleibsel betrachten. Es liegt auf der Hand, warum dem nicht so sein kann, aber Ihre professionelle Meinung dazu ist sehr erwünscht.
Also die Digitalisierung ist natürlich eine große Unterstützung, Erleichterung, weil wir auf diese Weise Bilder und dann auch manchmal Texterfassung organisieren können, die uns weiterhelfen, die das Arbeiten erleichtern. Aber trotzdem ist der Rückgriff auf das gedruckte Buch immer wieder notwendig und unumgänglich. Schon allein deswegen, weil Bücher auch Einzelschicksale haben. Die haben oft ihre eigenen Einbände, die haben ihre jeweiligen Randnotizen und manchmal sind Texte mit anderen Texten zusammen zu einem Sammelband gebunden worden. Das war sehr üblich übrigens in den früheren Jahrhunderten, sodass man dann bei dem Greifen nach einem Buch dann irgendwie doch plötzlich noch ein anderes Buch in der Hand hat, zu gleicher Zeit gewissermaßen und auf diese Weise auf die Sprünge gebracht wird. Diese Inspirationskraft, die geht nur von einer solchen Bibliothek aus. So wichtig und nützlich die Digitalisierungen von Texten sind, die, wenn sie buchschonend vorgenommen werden, ja dann auch manchmal einen schnellen Blick auf eine Seite oder Vergleichung von Texten und so weiter ermöglichen und gewissermaßen diese physische Belastung des Bücherwälzens gelegentlich erübrigen. Und trotzdem muss man beides weiterentwickeln und ich glaube, dass die Buchkultur weiter existieren wird und man wird vielleicht in 50 Jahren noch mal ganz neu über die Digitalisierungsphase nachdenken, weil die Digitalisate ja auch gepflegt werden müssen. Sie kosten Energie, sie kosten Speicherplatz, die Speichermedien altern auch. Sie altern sogar viel schneller als Bücher. So eine Festplatte crasht auch. Schon allein, weil der Hersteller natürlich keine Ewigkeit garantieren will, weil er immer wieder neue verkaufen will.
Ja, und wenn einem die Lizenz entzogen wird, dann ist das Ding nicht mehr auf Ihrem Lesegerät.
Ja, also insofern sind Bücher und Büchersammlungen weiterhin ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Kultur. Und ich glaube, das wissen auch viele. Aber man kann es nicht oft genug aussprechen und unsere Kultur braucht sie für ihr Selbstverständnis, für immer wieder sich neu erfinden, braucht sie die Möglichkeit des Rückgriffs auf frühere geistige Bewegungen, Auseinandersetzungen, Diskurse. Und die kann man in so einer Bibliothek natürlich geradezu physisch und räumlich sehen, wo Bücher auch miteinander sprechen, wo man sieht, wie damals miteinander Positionen ausgetauscht wurden. Und das das schwindet leicht, wenn man das nur auf 3 Bildschirmen darstellen kann.
Herr Schmidt-Glinzer, ein großer Erzieher, der Sie auch sind, als Hochschullehrer, haben Sie sich eine berühmte Popnummer gewünscht, die das Gegenteil propagiert. Das kennt jeder. und das hören wir uns jetzt an. Another Brick in the Wall von Pink Floyd. Unverkennbar der Sound. Gewünscht hat sich das unser heutiger Studiogast, Professor Hellwig Schmidt-Glinzer. Und wollen Sie noch was sagen zu der Auswahl? Also
naja, ich habe, als ich mir dann einen Plattenspieler leisten konnte, weil ich das Stipendium der Studienstiftung 1971 bekam, dann eben auch diese Platten gekauft, die ich hörte, weil sie jetzt in der Zeit waren und dann eben 79 auch diese Pink Floyd. Aber die Beatles zum Beispiel, die habe ich in der Schulzeit nie gehört, obwohl das während meiner Tanzstundenzeit eigentlich so gängig war. Aber da war das nicht so in meinem Sinne. Aber ich habe mich doch in diese Musik auch ein bisschen verliebt. Und sie hat auch meine Stimmung wiedergegeben. Und deswegen hat sie einen wichtigen Stellenwert in meinem Leben.
Herr Schmidt-Glinzer, wir haben vorhin versprochen, dass wir nochmal auf China zurückkommen und auf einige, um es so gelinde auszudrücken, einige Schwachstellen der Politik. Und das kann ich sagen, aus der Lektüre Ihrer Bücher weiß ich, dass Sie auch nicht an Kritik sparen. Und es gibt ja auch viel Kritikwürdiges. Ich umreiße das mal so. Es ist der Turbokapitalismus, allerdings ohne die freiheitlichen Werte, die uns im Westen so wichtig sind, und das führt zu großen Auseinandersetzungen in der internationalen Politik. Und Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich freuen, wenn es in China aufwärts geht. Viele Leute haben den Eindruck, das Gegenteil sei der Fall, nicht zuletzt jetzt durch die jüngsten Vorkommnisse in Hongkong.
Natürlich. 1989 beispielsweise habe ich auch am Rundfunksender gehangen, als die Demonstration am Tiananmen niedergeschlagen und gewalzt wurde. Ich war kurz vorher selber in China gewesen. Das bewegt mich schon. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich durch die Beschäftigung mit der Revolutionsbewegung in China von ihren frühen Anfängen an, also schon im späten 19. Jahrhundert mit Geheimgesellschaften, Parteibildungen, 4. Mai-Bewegung, die Intellektuellen, woran orientieren sie sich? Demokratie, Wissenschaft sind im 20. Jahrhundert die Schlagworte schlechthin in China. Sie wollen Demokratie und Wissenschaft, aber wie können Sie auch als Nation, als Land, als Staat den Zugriffen von außen sich entziehen oder etwas dagegen setzen? Und diese Vielfalt der Ziele, wie die miteinander in Verbindung gebracht wird, das habe ich ja nun sozusagen erst im Rückblick beobachtet. Große Sprung, Kulturrevolution. Ich bin aber nicht für alles der Richter. Und wenn ich überhaupt schon Richter bin, dann denke ich manchmal eher an die eigene europäische Geschichte, an die deutsche Geschichte, an das, was ich, was unsere Väter, Vorväter und ob ich nicht auch Dinge verantworte. Zum Beispiel die Atombewaffnung habe ich immer für einen Fehler gehalten. Ich habe die Wiederbewaffnung für einen Fehler gehalten und so weiter. Also da habe ich eigentlich sehr viel mehr mir selber vorzuwerfen, nicht stärker Widerstand geleistet zu haben. Und das ist die Situation, in der ich mich befinde. Deswegen habe ich große Schwierigkeiten, als der Besserwisser den Oberlehrer gegenüber anderen Ländern zu spielen. Die Verflechtungen sind so eng international, dass wir wirklich immer wieder vom Neuen beginnen müssen, das aufzuflechten, um zu sehen, wo sind unsere Anteile, und im Gespräch, ins Gespräch kommen. Und dieses Gespräch müssen wir suchen. Und das heißt ja nicht, dass ich etwas, was woanders passiert, gut finde. Das überhaupt nicht. Aber ich suche zunächst mal die Zusammenhänge zu verstehen. Und die sind komplizierter eigentlich überall. Und auch in China. Und dass heute China zum Beispiel sich so stark darstellt, das hätten wir vor 50 Jahren nicht geglaubt. Wenn man mich gefragt hätte, 1970 wird es in China ein Privatauto, individuelle Mobilität geben wie in Europa, ich hätte es verneint und alle Kenner hätten es verneint. Niemand hätte geglaubt, dass es dort mal diese Autobahnen geben würde und diese Individualmobilisierung mit den ganzen Audi und so weiter Autos. Eine Entwicklung, die ja, heute ist sie Tatsache. Sollen wir sie für furchtbar halten?
Also die Konsumkultur hat sich dort schon eingestellt und man ist so frei zu kaufen.
Ja, natürlich. Und die Chinesen heute interessieren auch mehr die Immobilienpreise in den Städten als irgendwie die Frage, ob sie nun über irgendwas abstimmen können oder dürfen oder nicht. Also da verkennen wir auch manchmal die Dynamiken, die sich da nun entfaltet haben. Und gelegentlich wäre ein Innehalten sinnvoll. Und ich habe auch einige Vorschläge, was man besser machen könnte, zum Beispiel sich international darauf zu verständigen, die Arktis unberührt zu lassen. Das wäre mal ein Projekt. Die Chinesen, die Russen, die Amerikaner, Kanadier, denen alle ins Boot holen und sagen, wir lassen jetzt mal die Arktis, wir beuten das nicht aus, was wir da jetzt wegen des schmelzenden Eises alles an Zugriffsmöglichkeiten bekommen.
Aber alle sind besorgt wegen der neuen Seidenstraße und früher hat man von der gelben Gefahr gesprochen.
Also ich finde und das ja eine ganz tolle Idee, weil in diesen ganzen Gebieten werden Kriege geführt, in Afghanistan und so weiter. Mir wäre es lieber, dort würden Straßen gebaut, dort würden Universitäten gebaut, dort könnten Geschäfte stattfinden. Also gerade dieser Weg, den Marco Polo nach Osten ging, den ich 1973 in die andere Richtung mal gereist bin, als es noch nicht so viel Krieg gab. Ich war in Afghanistan, Iran. Und diese Gegend irgendwie friedlich zu gestalten, das ist doch ein tolles Projekt. Und ich finde, man sollte das aufgreifen und eine Marco Polo-Initiative von Europa initiieren.
Und sich dann auf den vielen gemeinsamen Wegen entgegenkommen.
Genau.
Ich weiß, dass Ihr Rat, Ihr weiser Rat oft gesucht wird. Ich empfehle dem Publikum die Lektüre Ihrer Bücher, was Wolfenbüttel betrifft, die Bibliothek als kulturelles Gedächtnis, das erwähnte Chinas leere Mitte aus Ihrer Feder bei Matthes und Seitz erschienen. Sehr genossen habe ich auch Ihr Buch über den Buddhismus, so ein kleines Standardwerk, könnte man sagen. Und die Bücher zur alten Geschichte Chinas sind lieferbar und eins zur neuen Geschichte kommt demnächst neu raus. Wir müssen zum Ende dieser Zwischentöne kommen. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch und für das Gespräch, das wir vor über einer Woche aus Termingründen aufgezeichnet haben. Außerdem darf ich den Hörerinnen und Hörern noch verraten, wer nächste Woche zu Gast sein wird, dann bei meinem Kollegen Joachim Scholl im Gespräch zu hören, Ewald Lienen, die Fußballlegende Ewald Lienen. Und Sie können uns noch was sagen zu Ihrer Schlussmusik? Das ist ja wie gemacht aus Mahlers Lied der Erde, der Abschied, ein würdiger Abschied auch für unsere Zwischentöne.
Ja, Mahler hat da chinesische Lyrik verarbeitet, und es war in einer bestimmten Lebensphase seine Musik. Und für mich ist das auch dann noch mal besonders intensiv geworden. Vor einigen Jahren, als ich in Hannover ein Gespräch zu dem Lied von der Erde führen durfte an der Musikhochschule. Und deswegen ist mir diese Musik und gerade mit den Oboentönen besonders ans Herz gewachsen.
Wir hören eine besondere Aufnahme aus dem Jahr 99 im Wiener Musikverein. Pierre Boulez am Pult, die Wiener Philharmoniker, und gesungen wird's von Violetta Urmana. Michael Langer war im Zwischentöne Mikrofon. Den Hörerinnen und Hörern und Ihnen, Herr Schmidt-Klinzer, noch einen schönen Sonntag.
Vielen Dank.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.